BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
The last few years, the idea of a US-China war has gone from fringe possibility to something both sides openly speculate about.
The Air Force Secretary says China is preparing for war with America.
China, if you look at their military buildup, it's been rapid, it's been significant. They're really customizing their military to attack Taiwan.
We, the US, has to be much more aggressive in dealing with the Chinese government.
CNN has learned that the US Navy is about to send a destroyer there.
The threat of China is becoming big news. The media is beating the drums of war as the world is being primed to regard China as a new enemy.
If it happens, it will be the most post-apocalyptic war in generations. A conflict so brutal, so devastating, it could eclipse even Russia's invasion of Ukraine.
Kann es wirklich sein, dass China doch militärisch gegen Taiwan vorgeht? Könnte man unter Umständen an ökonomischen Indikatoren sehen, wie ernst es die Volksrepublik meint mit einem möglichen Angriff? Das ist das Schwerpunktthema in dieser Woche. Wir blicken auf ökonomische Indikatoren und wir hören jemandem zu, der sehr gut darin ist zu argumentieren, warum in der Tat zumindest Vorbereitungen auf chinesischer Seite erfolgen. Weiteres Thema in dieser Woche ist etwas Ungewöhnliches, nämlich eine Strafanzeige gegen den Vorstand der Deutschen Bundesbank. Warum? Wegen Bilanzfälschung. Alles spannende Themen, wie ich finde. Hoffentlich Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Bevor wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema, nämlich dem Konflikt, dem möglichen Konflikt zwischen China und Taiwan kommen, ein kurzer Exkurs. Der eine oder andere mag sich erinnern, in der Folge 197 habe ich mit dem Münchner Investor Dr. Hans Albrecht über Deutschlands Billionenschatz gesprochen. Konkret ging es darum, ob es nicht doch Wege gäbe, die Tage-2-Forderungen der Bundesbank, die, wie wir wissen, erheblich sind, für andere Zwecke zu mobilisieren. Dr. Albrecht wollte es offensichtlich nicht darauf beruhen lassen und hat bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt-Main Strafanzeige gegen heutige und frühere Vorstände der Deutschen Bundesbank erstattet. Und zwar wegen, ich zitiere, unrichtiger Darstellung der Bilanz der Deutschen Bundesbank in mehreren Jahren. Ja, Sie haben richtig gehört. In seiner Strafanzeige schreibt er unter anderem dieses.
Gemäß § 26 Bundesbankgesetz hat die Deutsche Bundesbank Jahresabschlüsse nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu erstellen und dabei im Hinblick auf die Wertansätze die Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften entsprechend anzuwenden. In den Jahresabschlüssen der Bundesbank für die Jahre 2017 bis 2022 wurden unter dem Titel Sonstige Aktiva unter anderem Target-Habensalden von 882 Milliarden im Jahr 2017 bis 1.162 Milliarden im Jahr 2021 aufgeführt, was einem Anteil an der Bilanzsumme von 38% bzw. 51% entspricht.
Das ist genau das Problem, welches wir damals im Gespräch bereits erörtert haben. Übrigens, die Frage der Qualität der Bilanz ist ein wichtiges Thema, gerade auch bei Notenbanken. Ich erinnere nochmal an das Gespräch mit Dr. Ingo Sauer in der Folge 176 mit dem Titel Ernsthafte Bedrohung des Geldwerts. Dort erklärt Dr. Sauer, wie entscheidend die Qualität der Notenbankbilanz für den Geldwert ist. Und er hat auch in dieser Folge, in diesem Podcast, auf die Gefahr hingewiesen, die sich aus den Targetsalden für den Geldwert gerade auch in Deutschland ergeben. Doch kommen wir zurück zur Anzeige von Hans Albrecht. Im Gespräch mit mir hat Herr Albrecht das EZB-Vorstandsmitglied Frau Professor Isabel Schnabel zitiert, die im Finanzausschuss vor dem Bundestag ausgesagt hat. Und zwar hat sie gesagt, die Target-2-Salden seien kein Vermögenswert. Deren Wert wäre null. Es handelte sich bei diesen Beträgen eher um, Anführungsstriche, eine Konvention. Herr Albrecht beschrieb das im Gespräch mit mir so.
Also die Deutsche Bundesbank, die bilanziert ja Target mit, ich glaube, mittlerweile über 1200 Milliarden als werthaltiges Asset in ihrer Bilanz. Das macht über 50% der Bilanz der Bundesbank aus mittlerweile. Also da reden wir schon von wesentlichen Dingen. Wohingegen die damalige Wirtschaftsweise und jetziges Direktoriumsmitglied der EZB, Isabel Schnabel, ja zu Protokoll des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages behauptet hat, Target habe einen Barwert von null. Und einer von beiden kann ja nur recht haben. Also wenn Frau Schnabel recht hat, dann müsste man eigentlich den gesamten Vorstand der Bundesbank der letzten 10 Jahre wegen der größten jemals in der Geschichte der Menschheit durchgeführten Bilanzbetruges einsperren. Und wenn das nicht der Fall ist, muss man natürlich Zweifel an der Kompetenz von Frau Schnabel haben.
Und genau an diesem Punkt setzt nun seine Anzeige an.
Laut diverser Einlassungen und Veröffentlichungen des derzeitigen Direktoriumsmitglied der EZB, Frau Professor Isabel Schnabel, handelt es sich hierbei jedoch um Salden auf einem reinen Zahlungsverkehr-Verrechnungskonto und damit um Mittel, über die die Bundesbank weder frei verfügen, noch diese irgendwie entsprechend ihrer eigenen Anlageziele aufgrund eigener Entscheidung anders disponieren kann. Aus diesem Grunde seien diese Habensalden, Zitat, Geld, das man nicht nutzen kann. Daher kommt Frau Professor Isabel Schnabel zu ihrem auch vor dem Finanzausschuss des Bundestages geäußerten Schluss, die Target-Habensalden hätten einen Barwert von null.
Das Ganze führt natürlich in der Tat zu der Frage, wenn der Wert null ist, wieso wird er dann bilanziert? Also nochmal ganz klar, Frau Schnabel sagt, der Wert ist letztlich null. Es ist eine Konvention, man kann es nicht eintreiben, es ist kein Geld, was man nutzen kann. Die Bundesbank bilanziert über 1.270 Milliarden Euro, Stichtag 31.12.2022, und damit über 40% ihrer Bilanzsumme in dieser Position. Und ein EZB-Mitglied sagt, der Wert ist eigentlich null. Und genau darauf hebt Herr Dr. Albrecht in seiner Anzeige ab.
Wenn Frau Professor Schnabel mit ihrer Klassifizierung der Target-Salden recht hat, würde dies bedeuten, dass der Vorstand der Bundesbank in den Jahren 2017 bis 2022 die Vermögensverhältnisse der Bundesbank unrichtig dargestellt hat, was vermutlich einen Weltrekord in Falschbilanzierung bedeuten würde.
Wie gesagt, die Beträge sind erheblich. Es ist ein Mehrfaches des Bundeshaushalts, weshalb Herr Albrecht seit Jahren über Möglichkeiten nachdenkt, diesen Staatsfonds für uns zu nutzen. Übrigens, Staatsfonds stammt von Thomas Mayer, der in seinem ersten Auftritt bei mir in diesem Podcast gesagt hat, wir haben bereits einen Staatsfonds in Deutschland, die Target-2-Forderungen. Und diesen Staatsfonds sollten wir besser nutzen. Ich hoffe und ich glaube, daran sollte kein Zweifel bestehen. Die Situation ist also folgendermaßen. Entweder Frau Schnabel hat recht. Die Target-2-Salden sind lediglich ein Verrechnungskonto mit dem Wert 0. Dann wäre die Bilanz falsch. Oder aber es wäre eben doch ein Asset. Es wäre doch ein Vermögenswert. Und dann wäre dieser Vermögenswert mit einigen Problemen behaftet. Zum einen stellt er ein erhebliches Klumpenrisiko dar. Zum anderen wird dieser Vermögenswert seit Jahren real negativ verzinst. Das heißt, unser Vermögen schrumpft. Beides, weder das Klumpenrisiko noch den Vermögensverlust, dürfte die Bundesbank akzeptieren. Sie müsste also handeln. Und deshalb ist es wichtig, festzustellen, dass es eben ein Vermögenswert ist, mit dem wir was machen sollten. Und wenn wir uns dann nicht trauen, etwas zu machen, aufgrund der europäischen Konventionen, dann sollten wir darüber nachdenken, ob es sich nicht lohnt, unser Verhalten zu ändern und eben aktiv etwas an der Position zu ändern. Ich halte das, das habe ich damals im Podcast mit Hans Albrecht auch diskutiert, für dringend erforderlich. Was wird nun die Staatsanwaltschaft machen? Sicherlich nach Wegen suchen, das Thema nicht aufzugreifen. Ein Weg der Argumentation dürfte sein, dass Notenbanken eben keine normalen Unternehmen sind und anders bilanzieren dürfen. Wir wissen das. Notenbanken dürfen dauerhaft zu historischen Anschaffungskosten bilanzieren. Man könnte also sagen, weil wir mal 1 Billion dafür gezahlt haben, was ja so nicht ganz stimmt, weil eigentlich sind ja nur 1 Billion Euro von uns abgeflossen gegen unseren eigenen Willen und wir konnten nichts dagegen tun, Klammer zu. Also wie gesagt, weil dieses Geld mal geflossen ist, tun wir so, als wäre es immer noch eine Billion wert. Und dies, obwohl wir wissen, dass es wertlos ist. Das wäre schon ein starkes Stück, aber ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass genauso argumentiert werden wird. Interessanterweise müsste man sich dann aber fragen, ob denn die Bilanz des EZB-Systems stimmt. Denn auch die Bilanz des EZB-Systems stimmt nur dann, wenn die Target-Salden einen Wert haben. Fazit. Ich finde die Anzeige gegen die Bundesbank nur konsequent. Denn wir brauchen dringend eine Diskussion in Deutschland über diesen wichtigen Vermögenswert. Angesichts der Risiken, siehe Podcast mit Ingo Sauer, und den alternativen Verwendungsmöglichkeiten, siehe Podcast mit Hans Albrecht, ist es höchste Zeit, dass das Thema ernsthaft auf die Agenda der politischen Diskussion in Deutschland kommt. Im August 2012 erschien in der britischen Financial Times ein Artikel des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Graham Allison, der an der Harvard University lehrt. Titel: The Citi's Trap Has Been Sprung in the Pacific. Dort war unter anderem Folgendes zu lesen.
Die entscheidende Frage der globalen Ordnung in den kommenden Jahrzehnten wird sein, können China und die USA der Falle von Thukydides entkommen? Die Metapher des Historikers erinnert uns an die Gefahren, denen zwei Parteien ausgesetzt sind, wenn eine aufstrebende Macht mit einer herrschenden Macht konkurriert, wie Athen im 5. Jahrhundert vor Christus und Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts. Die meisten dieser Herausforderungen endeten im Krieg.
Das ist natürlich angesichts der Größe der Staaten, also der USA und China, kein gutes Szenario für die Welt. Allison erklärte in dem Artikel den historischen Ursprung des Gedankens der Thukydides-Falle.
Das klassische Athen war das Zentrum der Zivilisation. Philosophie, Geschichte, Drama, Architektur, Demokratie, alles jenseits aller Vorstellungen. Dieser dramatische Aufstieg schockierte Sparta, die etablierte Landmacht auf dem Peloponnes. Die Angst zwang ihre Führer zur Reaktion. Bedrohung und Gegenbedrohung erzeugten Konkurrenz, dann Konfrontation und schließlich Konflikt. Am Ende des 30-jährigen Krieges waren beide Staaten zerstört. Thukydides schrieb über diese Ereignisse: Der Aufstieg Athens und die Angst, die er in Sparta auslöste, machten den Krieg unvermeidlich.
Es gibt also zwei Variablen, entscheidende Variablen: Aufstieg und Angst. Allison hat damit den Begriff der Thukydides-Falle erstmals geprägt.
Thucydides' trap is a term I coined several years ago to make vivid Thucydides' insight. Thucydides' trap is the dangerous dynamic that occurs when a rising power threatens to displace a ruling power, like Athens or Germany 100 years ago or China today, and their impact on Sparta or Great Britain 100 years ago or the U.S. today. As Henry Kissinger has said, once you get this idea, this concept of Thucydides' trap in your head, it'll provide a lens for helping you look through the news and noise of the day to understand what's actually going on. Thucydides' trap.
Diese beschreibt, einfach erklärt, eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen Krieg, wenn eine aufstrebende Macht, eine bestehende Großmacht, als regionalen oder internationalen Hegemon zu verdrängen droht. Der Begriff basiert auf dem Zitat des antiken athenischen Historikers und Strategen Thukydides, wonach der Peloponnesische Krieg zwischen Athen und Sparta eben aufgrund der Furcht Spartas vor der wachsenden Macht Athens unvermeidlich gewesen sei. Doch damit nicht genug. Allison verweist auf ähnliche Fälle in der Geschichte.
Wenn wir auf der Grundlage der Geschichte wetten würden, wäre die Antwort auf die Frage nach Thukydides' Falle offensichtlich. In 11 von 15 Fällen seit 1500, in denen eine aufstrebende Macht auftauchte, um eine herrschende Macht herauszufordern, kam es zu Krieg. Denken Sie an Deutschland nach der Vereinigung, als es Großbritannien als größte Volkswirtschaft Europas ablöste. 1914 und 1939 führten seine Aggression und die Reaktion Großbritanniens zu Weltkriegen.
Und wir wissen es, diese Kriege hatten furchtbare Folgen. Doch kommen wir zu heute. Heute gibt es erneut eine Rivalität. Und zwar zwischen China und den USA.
Wenn die Staats- und Regierungschefs in China und den USA es nicht besser machen als ihre Vorgänger im klassischen Griechenland oder Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts, werden Historiker des 21. Jahrhunderts Thukydides zitieren, um die folgende Katastrophe zu erklären. Die Tatsache, dass ein Krieg für beide Nationen verheerende Folgen hätte, ist relevant, aber nicht entscheidend. Erinnern Sie sich an den Ersten Weltkrieg, in dem alle Kämpfer das verloren haben, was ihnen am meisten am Herzen lag.
Das ist sicherlich zutreffend. Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs spüren wir bis heute. Es war eine grundlegende Veränderung der Welt. Demzufolge möchten wir uns gleich gar nicht ausmalen, zu was ein Konflikt zwischen China und den USA führen könnte. Und wo stehen wir heute? Mehr als 10 Jahre, nachdem der Artikel von Graham Allison erschienen ist. Man könnte meinen, dass die wirtschaftlichen Probleme Chinas eine gute Nachricht seien. Nach dem Motto, der Aufstieg des Landes wird gebremst und damit auch das Konfliktpotenzial mit den USA reduziert. Doch genau das könnte ein Irrtum sein. Meint zumindest der britische Telegraph in einem durchaus bedenkenswerten Kommentar. Titel des Beitrags: The Era of Chinese Growth is Over. Like Germany in 1914, war could follow. Dort kann man unter anderem Folgendes lesen.
Im Jahr 2023 sieht es so aus, als ob nicht Stärke, sondern Schwäche den Krieg zwischen China und dem Westen auslösen könnte. China ist weniger eine aufstrebende Macht als vielmehr eine Macht, die ihren Höhepunkt erreicht. Die Wirtschaft befindet sich in einem möglicherweise dauerhaften Abschwung, da das Wachstum versiegt und die Bevölkerung zurückgeht. Bloomberg Economics, das erst kürzlich erklärte, dass China die USA bis zum Jahr 2035 zur größten Volkswirtschaft der Welt überholen werde, geht nun davon aus, dass dies möglicherweise nie der Fall sein wird. Amerika bleibt trotz aller internen politischen Turbulenzen in Bezug auf militärische Ausrüstung und technologische Dynamik um Längen voraus.
Jetzt könnte man ja denken, wir legen uns entspannt zurück. Es gibt gar keinen Konflikt. Aber der Telegraph argumentiert, wie bereits angesprochen, genau in die andere Richtung. Die Schwäche macht, so die Auffassung des Autors, China gefährlicher. Nach dem Motto, es besteht ein Anreiz, aggressiv zu sein und sofort etwas zu machen, solange das noch möglich ist. Wir wissen, der Krisenherd ist Taiwan. Peking betrachtet die Existenz Taiwans als unabhängige Demokratie als eine unerledigte Angelegenheit aus dem chinesischen Bürgerkrieg. Die These wäre also hier, dass die abnehmende wirtschaftliche Kraft Chinas die Gefahr eines Konfliktes erhöht, einfach deshalb, weil der chinesischen Regierung die Zeit davonläuft.
Und das Zeitfenster für chinesisches Handeln wird kleiner. Das Durchblättern der Schlagzeilen bietet einen ständigen Strom schlechter Wirtschaftsnachrichten. Der Renminbi ist gegenüber dem Dollar auf dem niedrigsten Stand seit 2007. Die Exporte schrumpfen, der Immobiliensektor steckt in uneinbringlichen Schulden. Das Wachstumsziel der Regierung liegt bei rund 5%, dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten.
Jetzt haben wir natürlich in den letzten Wochen auch Beispiele diskutiert, die gezeigt haben, dass es viele Stärken Chinas gibt. Insofern kann man nicht sagen, es ist eine Situation, von der man ausgehen muss, jawohl, China wird dauerhaft nicht mehr mithalten können. Aber der Punkt hat schon etwas, dass die Zeit nicht für China spricht.
Es gibt weitere Gegenwinde, mit denen China konfrontiert ist. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Land den ersten Bevölkerungsrückgang seit den 1960er Jahren. Bei all dem Gerede darüber, dass der alternde Westen an Relevanz verliert, ist Chinas Problem noch schlimmer. Im Jahr 2050 wird der durchschnittliche Chinese 50 Jahre alt sein. Der damit einhergehende Rückgang der Arbeitskräfte dürfte nicht durch eine wirtschaftliche Dynamik kompensiert werden. Xi Jinpings Fokus auf die Zentralisierung der Macht und Kontrolle der Wirtschaft ging mit harten Maßnahmen gegen Wirtschaftsführer einher. Es ist schwer vorstellbar, dass die erforderliche wirtschaftliche Liberalisierung, die die Wachstumsaussichten Chinas steigern könnte, bald stattfinden wird.
Ohne eine solche wirtschaftliche Liberalisierung dürfte es in der Tat schwer sein, für China aufzuholen. Die bereits laufenden Bemühungen im Westen, sich von China unabhängiger zu machen und auch den technologischen Fortschritt in China zu bremsen, Stichwort Sanktionen, führen nicht gerade dazu, dass es aus chinesischer Sicht weniger Druck gibt.
Dies wird im Fall Pekings durch die berechtigte westliche Skepsis gegenüber den Absichten des Regimes noch verschärft. Es vergeht kaum ein Tag ohne einen neuen Hinweis auf Friendshoring oder Securonomics, allgemein verstanden als China so schnell wie möglich aus unseren Lieferketten entfernen.
Vieles spricht dafür, dass Friendshoring und Abgrenzung von China aus strategischen, aber auch aus protektionistischen Gründen im Westen erfolgt. Wir wissen doch, dass es für die Politik im Westen zunehmend verlockend wird, so auf eine zunehmende Radikalisierung und Polarisierung in den Gesellschaften zu reagieren. Das heißt, es gibt eher innenpolitische Gründe auch für eine Abgrenzung von China. Doch egal, aus welchem Grund diese Abgrenzung erfolgt, für China könnte der Eindruck entstehen, dass es nur noch ein begrenztes Zeitfenster hat, zu handeln.
Im Lauf der Geschichte haben Länder, die spürten, dass ihnen Chancen zu entgleiten drohten, versucht, das zu nutzen, was sie konnten. Im Jahr 1914 erlebte Deutschland das Ende seines Wirtschaftswunders. Ein sich entwickelndes Bündnis zwischen Großbritannien, Frankreich und Russland mit dem Ziel, es einzudämmen, und eine militärische Aufrüstung, die seine Vormachtstellung auf dem Kontinent bedrohte. Generalstabschef Helmut von Moltke forderte die Regierung auf, einen Präventivkrieg zu beginnen, um den Feind zu besiegen, solange wir noch eine Chance auf den Sieg haben.
Wir wissen heute, dass faktisch alle Kriegsparteien im Ersten Weltkrieg eine Chance gesehen haben, mit einem schnellen, kurzen Krieg die Lage in Europa zu klären. Das zeigen auch angelsächsische Autoren, dass eben nicht so klar ist, dass es die Alleinschuld Deutschlands gewesen ist. Doch kommen wir zurück zu China. Wenn die Chancen für China doch so schlecht stehen, einen Krieg gegen die USA zu gewinnen oder Taiwan sozusagen schnell einzunehmen und das Problem ist gelöst, warum sollte sich China dann dennoch auf ein solches militärisches Abenteuer einlassen? Der Telegraph sieht das folgendermaßen.
Wenn die Alternative untragbar ist, zu akzeptieren, dass die Chance auf eine Wiedervereinigung endgültig verschwunden ist, wäre unerträglich. Es wäre unerträglich, wenn die kommunistische Partei mit Unruhen konfrontiert wäre, während sich das Wachstum verlangsamt und die Probleme zunehmen. Und es könnte sich auch als unerträglich erweisen, Chinas Höhepunkt seines Einflusses untätig verstreichen zu lassen.
Das ist zweifellos eine interessante Idee. Eine Art Window of Opportunity, welches sich schließt. Und deshalb kommt der Telegraph zu einem skeptischen Schluss.
Wenn die chinesische Wirtschaft weiterhin schwächelt und Amerika Taiwan weiterhin auf einen Konflikt vorbereitet, könnte Pekings Schließungsfenster diesen Konflikt früher auslösen, als wir denken.
Und wie ist der Blickwinkel aus den USA? In der Neuen Zürcher Zeitung erschien Anfang September ein Interview mit dem in den USA lehrenden britischen Historiker Neil Ferguson. Darin warb Ferguson dafür, dass die USA auf Zeit spielen sollten, weil sie heute nicht für einen Krieg mit China gewappnet seien. Das fand ich persönlich ausgesprochen interessant. Schauen wir uns ein paar seiner Aussagen an. Zunächst argumentierte er, was die Ausgangslage für China angeht, sehr ähnlich wie der bereits zitierte Telegraph. Gefragt, ob sich China einen kalten Krieg überhaupt leisten könne, meinte Ferguson.
Das ist eine mögliche Interpretation. Es gibt eine andere, wonach die gefährlichste Zeit für ein autoritäres Regime dann ist, wenn es zu Hause unter Druck kommt. Ein schwaches China könnte somit in der Außenpolitik erst recht aggressiv auftreten.
Dies gilt umso mehr, wenn man der Argumentation folgt, dass wir es mit einem sich aus Sicht von China schließenden Fenster zu tun haben. Vor allem auch deshalb, weil die USA versuchen, den technologischen Aufstieg Chinas zu bremsen.
Washington will China technologisch eindämmen. Der frühere Präsident Trump war dabei ein Katalysator. Er hat sich noch ganz auf den Handel konzentriert, indem er Zölle einführte. Diese Strategie hat sich rasch weiterentwickelt. Dazu gehört der amerikanische Angriff auf den chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei, den man aus allen 5G-Netzen verbannen will, auch bei den Verbündeten. Diese Strategie ist sehr erfolgreich. Die Biden-Regierung erkannte, dass China in Dollar gerechnet mehr Halbleiter als Erdöl importierte, gerade auch aus Taiwan. Diese Verwundbarkeit haben die USA für eine Exportsperre für fortgeschrittene Chip-Technologie genutzt.
Diese Sanktionen erhöhen natürlich den Druck auf China und damit auch den Anreiz, entsprechend militärisch zu handeln. Doch kommen wir zur Strategie, die Ferguson den USA empfiehlt.
Wir müssen die richtigen Schlüsse aus dem ersten Kalten Krieg ziehen. Lektion Nummer 1, wir dürfen auf Taiwan nicht die kubanische Raketenkrise von 1962 nachspielen, denn die Chancen, dass wir erneut so viel Glück haben werden, sind ziemlich gering. Lektion Nummer 2, das Wettrüsten muss gestoppt werden. Es ist kostspielig und potenziell gefährlich. Es braucht daher eine Détente, eine Entspannung. Das ist nicht dasselbe wie Appeasement. Es bedeutet nicht, den Chinesen zu glauben, was sie sagen, aber es bedeutet, mit ihnen über die Themen zu sprechen, die ihnen wichtig sind und nicht nur über die Themen, die uns wichtig sind. Ich plädiere für eine Entspannung im Geist der 1970er Jahre.
Genau danach sieht es aber nach Auffassung von Ferguson zurzeit nicht aus. Die Begründung, wieso man so handeln sollte, warum man ähnlich wie in den 70er Jahren handeln sollte, liefert Ferguson in dem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung gleich mit.
In den 1970er Jahren mussten sich die USA etwa 10 Jahre Zeit verschaffen, um sich vom Vietnam-Fiasko zu erholen. Auch heute brauchen die USA rund 10 Jahre, um ihren militärisch-industriellen Komplex wieder auf Vordermann zu bringen. Die USA sind in keiner Weise auf eine Konfrontation mit China vorbereitet. Das Militär ist in einer chaotischen und verletzlichen Verfassung. Die USA brauchen 10 Jahre, um China glaubwürdig davon abhalten zu können, gegenüber Taiwan leichtsinnig zu werden. Der beste Weg, diese Jahre zu bekommen, sind Gespräche und Treffen.
Ich gebe zu, das hat mich dann doch überrascht. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Interessant fand ich allerdings, dass zum Thema der militärischen Handlungsfähigkeit der USA in der Tat auch in anderen anerkannten Publikationen offene Fragen auftauchen. So schrieb das renommierte Foreign Policy Magazine zu einem möglichen Konflikt zwischen den USA und China folgendes.
In einem Krieg mit China um Taiwan könnten die Vereinigten Staaten im wahrscheinlichsten Basisszenario zwischen 168 und 372 Flugzeuge verlieren. Mehrere U-Boote würden zerstört und bis zu 20 Überwasserschiffe, darunter bis zu 2 Flugzeugträger, würden beschädigt oder zerstört werden. China würde mehr als 160 Flugzeuge und bis zu 140 Überwasserschiffe verlieren. Beide Seiten würden ihre Vorräte an Langstreckenraketen verbrauchen. Einem Szenario zufolge würden mindestens 40.000 chinesische Militärangehörige sterben. Den Vereinigten Staaten könnten innerhalb von 2 Wochen Kämpfen die see- und landgestützten Raketen ausgehen.
Foreign Policy beschreibt in dem Artikel übrigens auch, wie die zunehmenden Bemühungen der USA, auch wenn diese der Verteidigung, der Abschreckung und nicht dem Angriff dienen, bei China durchaus Ängste auslösen könnten.
Es ist ebenso klar, dass Teile der chinesischen Führung glauben, die Bemühungen der USA seien gleichbedeutend mit einer offensiven Einkreisung und damit der Vorbereitung auf einen unprovozierten Krieg. Das schiere Ausmaß des US-Militärs ist für jeden Gegner einschüchternd und könnte Befürchtungen hervorrufen, dass die Vereinigten Staaten beabsichtigen, zuerst zuzuschlagen. Washington schenkt diesen chinesischen Bedenken kaum Beachtung.
Damit haben wir also ein weiteres Zeitfenster. Das erste Zeitfenster ist die ökonomische Situation in China. Das zweite ist die zunehmende US-Präsenz in der Region und die Bemühungen der USA, dort Allianzen zu formen. Das dritte Zeitfenster spricht Neil Ferguson an, der darauf setzt, die USA in 10 Jahren fit zu machen und der einen weiteren Grund nennt, weshalb die USA auf einen kalten Krieg setzen sollten.
Der Kalte Krieg hat für die USA ab den späten 1940er bis in die 1980er Jahre gut funktioniert und er kann erneut funktionieren. Die USA sollten sich bemühen, eine Führungsrolle zu haben bei Produkten wie Halbleitern. Zuzulassen, dass diese Führung nach Taiwan ging, war dumm und machte die Weltwirtschaft sehr verletzlich. Der Kalte Krieg ist wirtschaftlich, strategisch und politisch gut für die USA. Das Land ist ohne eine Herausforderung von außen sehr gespalten und instabil. Das Einzige, worüber sich Demokraten und Republikaner einig sind, ist die Gefahr durch China.
Wir haben also zwei Weltmächte, die jeweils auch aus innenpolitischen Gründen einen Konflikt brauchen. Das ist nicht gut. Und für beide geht es um Zeit. Den Chinesen läuft sie, so man der Argumentation, die wir gerade hatten, folgt, davon. Die wirtschaftliche Stärke nimmt nicht weiter zu, relativ zu den USA. Und umgekehrt werden die USA ihre militärischen Anstrengungen erhöhen. Hinzu kommen noch die bereits bestehenden Maßnahmen des Westens, die darauf abzielen, die chinesische Entwicklung zu hemmen. Jetzt werden Sie sich fragen, was hat das Ganze mit Wirtschaft zu tun? Jetzt ist der Stelter auf einem völlig falschen Dampfer hier. Da würde ich gerne andere Podcasts hören mit Leuten, die deutlich kompetenter sind. Da haben Sie recht. Aber es hat auch einen ökonomischen Bezug. Denn wir haben zum einen gesehen, es gibt ökonomische Argumente für oder gegen einen Krieg. Hinzu kommt, dass man an wirtschaftlichen Faktoren durchaus ablesen kann, ob es wirklich Vorbereitungen auf einen Krieg gibt. Der britische Economist beispielsweise fragte bereits im Juli, "Could economic indicators give an early warning of a war over Taiwan?" Eine spannende Frage. Woran erkennt man, dass ein Land sich für einen Krieg vorbereitet? Der Economist hat sich die Indikatoren einmal angeschaut.
Anfang der 1980er Jahre befürchtete die Sowjetunion, dass Amerika und seine Verbündeten einen Atomschlag erwägen würden und suchten nach Warnzeichen. Die Indikatorenliste des KGB reichte weit über den militärischen Bereich hinaus. Große Blutspendeaktionen, das Schlachten von Vieh und die Verlagerung von Kunstwerken könnten ein Zeichen dafür sein, dass ein Angriff bevorsteht.
Das ist durchaus eine nachvollziehbare Liste. Und auf was sollten wir im Falle von China achten?
Energie ist ein guter Anfang. China importiert fast 3/4 des verbrauchten Öls. Öl macht nur 20% des Energieverbrauchs des Landes aus, wäre aber für jede Kriegsanstrengung von entscheidender Bedeutung, unter anderem für Militärfahrzeuge und Lastkraftwagen, die Vorräte transportieren. Wenn China anfangen würde, seine Reserven zu erhöhen, bei der heutigen Verbrauchsrate reicht es derzeit für 3 Monate, wäre das einer der besten Indikatoren dafür, dass es sich auf einen Krieg vorbereitet.
Jetzt ist es natürlich angesichts eines nachhaltig steigenden Ölbedarfs in China schwierig, das genau zu analysieren. Aber wir können nicht ausschließen, dass Reserven angelegt werden.
Die chinesischen Ölimporte steigen seit einem Jahrzehnt. Das Land erweitert seine Speicherkapazitäten und baut unterirdische Kavernen, die sowohl sicherer als auch schwerer auszuspionieren sind als Tanks im Freien.
Bei Erdgas ist das übrigens ähnlich.
Gas macht einen weitaus geringeren Anteil an Chinas Energiemix aus, könnte aber dennoch Hinweise auf einen bevorstehenden Konflikt enthalten. Wenn China befürchten würde, von ausländischen Lieferungen abgeschnitten zu werden, würde es wahrscheinlich mehr Kohle verbrennen, von der es reichlich hat. Vielleicht geht es auch auf Einkaufstour. Dies war im Vorfeld der russischen Invasion in der Ukraine im vergangenen Jahr der Fall, als Russlands größtes Gasunternehmen die Lieferungen drosselte. In den 6 Monaten vor dem Angriff kauften chinesische Unternehmen mehr als 91% des gesamten weltweit gekauften Flüssigerdgases im Rahmen von Laufzeitverträgen. Die Geschäfte werfen Fragen über Chinas Komplizenschaft mit Russland auf.
Da fragt man sich natürlich konkret, wieso waren wir im Westen eigentlich überrascht über den Angriff Russlands? China war es offensichtlich nicht und hat entsprechend strategisch gehandelt.
BTO Beyond the Obvious mit Daniel Stelter geht gleich weiter.
Sie hören gerade Daniel Stelters BTO? Dann hören Sie doch gleich den nächsten Podcast. Dirke und Huben, der Führungspodcast. Das ist unser Podcast.
Ich bin Kai Dirke.
Und ich bin Anke Huben. Unser Podcast ist der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Seit mehr als 25 Jahren beraten wir CEOs und Führungsteams an der Spitze internationaler Top-Unternehmen rund um die Themen Führung und Zusammenarbeit.
Und jetzt sind wir erneut auf Sendung. Ich freue mich drauf.
Ja, ich mich auch. Es geht wieder los also mit unserem Podcast und dem besonderen Blick auf Führung. Und da nehmen wir doch gleich mal Julian Nagelsmann ins Visier.
Wir haben uns gedacht, alle sprechen über den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann, der die Fußballnationalmannschaft erfolgreich durch die Europameisterschaft 2024 führen soll. Und wir tun das auch.
Denn eines ist ja klar, der Mann ist für seine sehr jungen Jahre außerordentlich erfolgreich in seinem Trainerjob.
Ja, das stimmt. Wir fragen uns also heute, was zeichnet Julian Nagelsmann aus? Was macht seine Führungsarbeit besonders?
Und damit fragen wir uns natürlich, was können Sie und wir von ihm lernen? Und was sollten wir vielleicht besser nicht lernen, um erfolgreich zu führen?
Es geht also um die Kunst, den Schritt vom Spielfeld auf die Tribüne und einen fortwährenden OODA-Loop zu meistern. Was ist das denn?
Ja.
Das kommt eigentlich aus dem Militär, OODA-Loop. Tja, hören Sie doch mal rein.
Und es geht um das programmierte Siegerhirn und seine Grenzen, um trainerzentrische und spielerzentrische Führung und um die Gefahren von Erfolg aus immer den gleichen Gründen.
Und natürlich geht es auch, das muss sein, um Jürgen Klopp.
Yes.
Also, als bekennende Klopp-Fans können wir gar nicht anders. Das ist für uns ein absolutes Muss.
Sie finden alle Folgen in Ihrer Podcast-App unter Dirke und Huben, der Führungspodcast, auf unserer Website dirkehuben.com und in den Shownotes dieser BTO-Folge.
Wir freuen uns schon auf Sie und wünschen Ihnen bis dahin viel Freude am Führen.
Und jetzt geht es weiter mit Daniel Stelter in BTO.
Ein weiterer Bereich, auf den man achten sollte, wenn man Indikatoren für Kriegsvorbereitungen sucht, sind die Nahrungsmittel.
China importiert mehr Agrarprodukte als jedes andere Land. Besessen von der Ernährungssicherheit verfügt das Land bereits über enorme Vorräte. Im Jahr 2021 reichten die Weizenreserven für 18 Monate. Im letzten Jahrzehnt hat China seine Käufe von Weizen, Mais, Reis und Sojabohnen stark erhöht. Ein Produkt, das man im Auge behalten sollte, sind Sojabohnen. China importiert 84% seines Bedarfs. Ein Großteil davon wird zur Schweinefütterung verwendet. Das Land hat derzeit genug Bohnen, um seine Schweine weniger als 2 Monate lang zu ernähren. Ein rascher Anstieg der Käufe könnte darauf hindeuten, dass man sich auf einen Konflikt vorbereitet.
Auch diese Argumentation ist natürlich naheliegend. Ein weiterer Bereich sind dann kritische Rohstoffe und Mineralien. Auch hier könnten große Importe oder Beschränkungen bei den Exporten Indikatoren sein.
Bei Metallen könnte die Herausforderung noch größer sein. Rohstoffe wie Beryllium und Niob werden zur Herstellung militärischer Ausrüstung verwendet. Platin und Palladium werden in Motoren verwendet. Wie viel China von diesen Metallen hat, von denen die meisten importiert werden, lässt sich schwer sagen, da die Verbrauchsmuster des Landes unklar sind. Wie bei Treibstoff und Nahrungsmitteln könnten ungewöhnliche Kaufmuster bei Metallen ein Signal sein. Veränderungen bei Chinas Exporten wäre ein sichtbarerer Indikator. Die Bereitschaft, viele für Technologien entscheidende seltene Erdmetalle zu exportieren, könnte abnehmen. Bei vielen davon hat China nahezu ein Monopol. Im Juli kündigte das Unternehmen Exportkontrollen für Gallium und Germanium an, 2 Metalle, die in Chips verwendet werden. Dies war jedoch Teil seines Technologiekampfes mit Amerika und kein Zeichen eines drohenden heißen Krieges.
Das Ganze, finde ich, klingt ausgesprochen interessant und überzeugend. Der Economist zeigte sich aber in dem Artikel, wie wir noch sehen, durchaus entspannt. Das gilt auch für die in diesem Podcast schon mehrfach besprochenen Bemühungen Chinas, unabhängiger vom westlichen Finanzsystem zu werden.
Eine ähnliche Denkweise prägt Chinas Herangehensweise an das Finanzsystem. Es hat einen grenzüberschreitenden Zahlungsmechanismus eingeführt, der bei Bedarf westliche Finanzinstitute umgehen könnte, obwohl die meisten Transaktionen derzeit noch immer über ausländische Plattformen abgewickelt werden. China und seine Staatsfirmen drängen Handelspartner zunehmend dazu, Verträge in Yuan abzuschließen, um die Abhängigkeit des Landes vom Dollar zu verringern. Wenn es einen Krieg planen würde, könnte China auch seine Devisenreserven von Dollar und Euro in Vermögenswerte verlagern, die schwerer zu vereinnahmen sind, wie zum Beispiel Gold.
Wir wissen, genau das passiert zurzeit. Der Aufbau eines parallelen Zahlungssystems, aber auch der Aufkauf von Gold. China war in den letzten Jahren einer der größten Käufer von Gold. Der Economist hat das, wie gesagt, im Juli eher theoretisch diskutiert. Ganz anders klang das bei einer Veranstaltung des Hudson Institutes in Washington. Dort hielt ein anerkannter Hedgefondsmanager einen Vortrag, in dem er alle Indikatoren aufführte, die seiner Meinung nach darauf hindeuten, dass China einen Krieg vorbereitet. Titel der Veranstaltung: China Prepares for War, a Timeline. Was dort gesagt wurde, hören wir uns gleich an. Bevor wir dazu kommen, noch dieser Ihnen gut bekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu der Veranstaltung beim Hudson-Institut. Der Vortragende war der Finanzinvestor Kyle Bass.
J. Kyle Bass ist ein amerikanischer Investor und Gründer von Conservation Equity Management, einer in Texas ansässigen Private Equity Firma, die sich auf ökologische Nachhaltigkeit konzentriert. Er ist außerdem Gründer und Geschäftsführer von Hayman Capital Management, LP, einem in Dallas ansässigen Hedgefonds, der sich auf globale Ereignisse konzentriert. Im Jahr 2008 sagte Bass die US-amerikanische Subprime-Hypothekenkrise vorher und verdiente Geld, indem er Credit Default Swaps auf Subprime-Wertpapiere kaufte, deren Wert wiederum zunahm, als die Immobilienblase platzte.
Gehen wir seine Punkte kurz durch. Übrigens, den Link zum YouTube-Video seines Vortrages finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Zunächst führt Bass in die Struktur seiner Gedanken ein.
Thinking about Xi Jinping, if he were preparing for war with Taiwan,
wie wird Xi Jinping denken, wenn er sich auf einen Krieg mit Taiwan vorbereitet? Ich unterteile es gerne in 3 Bereiche. Der erste Bereich ist der Machtgedanke, der militaristische Gedanke. Was macht er mit seinem Militär, was darauf hindeuten könnte, dass es entweder aufgebaut wird oder es sich bewegt? Der zweite Bereich ist, was macht China auf dem Festland? Was machen sie beim Bau bestimmter Dinge? Was würden sie an Land bauen, wenn sie in den Krieg ziehen würden? Und was machen sie dann aus politischer Sicht auf dem Festland? Das ist der zweite Topf. Im dritten Bereich liegt meine Hauptkompetenz. Was würde China tun, um sich vor schweren Finanzsanktionen für den Fall zu schützen, dass sie gegen Taiwan vorgehen?
What would China be doing to insulate themselves from severe financial sanctions in the event that they move on Taiwan?
Diese 3 Themenblöcke leuchten natürlich ein. Gehen wir sie nacheinander durch.
We believe there are 3 simulations that have to take place before Xi Jinping and the Central Military Commission will authorize a strike.
Wir glauben, dass 3 Übungen stattfinden müssen, bevor Xi Jinping und die Zentrale Militärkommission einen Angriff auf Taiwan genehmigen. Die erste war die 10-tägige Übung unmittelbar nach Nancy Pelosis Besuch in Taiwan, wo die Chinesen 11 ballistische Raketen starteten, um die Neutralisierung von Taiwans Luftverteidigungssystemen, mehrere U-Boot-Abwehrangriffe und Seeangriffe simuliert haben.
The Chinese launched 11 ballistic missiles to simulate the neutralization of Taiwan's air defense systems. The second operation was Joint Sword.
Die 2. Operation war Joint Sword. Diese war eine viel stärker integrierte Übung mit 2 Phasen. Eine davon war ein sofortiger Truppeneinsatz. Die 2. Übung war die schnelle Eroberung aller Kontroll-, Luft-, See- und Informationsbereiche, um, wie einer ihrer Obersten sagte, von Anfang an eine äußerst vorteilhafte Position zu erlangen. Informationskontrolle ist der Schlüssel. Wenn man sich einen Großteil der Rhetorik der Kommunistischen Partei ansieht und sich die Schulen der Kommunistischen Partei anschaut, sprechen die Professoren über die Notwendigkeit, den Datenfluss zwischen Taiwan und dem Rest der Welt zu unterbrechen. Sie betonen dies in dieser Übung. Der Schwerpunkt lag auf Schnelligkeit und Agilität, vor allem aber auf der Kontrolle der Daten. Es erfordert die Abschaltung von Wasser, Strom und Mobiltelefonen auf der gesamten Insel.
Battlefield control and domains for control are vital. They attack Taiwan and information control is key. Li Yi, professor at Beijing's Communist Party School, said this, in quotes, we need to reunify with Taiwan as soon as possible. With our overwhelming troops and firepower, simultaneously it demands cutting off water, electricity and mobile phones throughout the island. Electricity, water and mobile phones can all be reconnected once they're liberated, but we must disconnect in areas the PLA has not liberated, particularly mobile phones. If you remember, China was really struggling with the protests in Hong Kong.
Es gibt militärische Übungen. Dies kann man als Zeichen sehen für einen möglichen Krieg. Es muss aber nicht unbedingt der Fall sein. Es könnte ja auch sein, dass man damit einfach nur signalisieren möchte, wir meinen es ernst, um eine diplomatische Lösung zu erreichen. Aber kommen wir zurück zu den militärischen Übungen. Die eine Übung, die noch fehlt, ist natürlich die Übung der Landeoperation selbst.
So when we get to amphibious assault, this will simulate an amphibious evasion.
Als nächstes muss ein Angriff über das Meer geübt werden. Marineexperten gehen davon aus, dass es im Kalender nur 3 Monate gibt, in denen dieser Angriff möglich ist. Und das sind April, Mai, August. Für diejenigen unter Ihnen, die sich mit der Normandie und der alliierten Invasion dort beschäftigt haben, es mussten ganz bestimmte Bedingungen gegeben sein, damit diese Invasion gelingen konnte. Die Gezeiten mussten auf einem bestimmten Niveau liegen. Die Strömungen konnten nicht so stark sein wie zu bestimmten Jahreszeiten. Hier ist es sogar noch anspruchsvoller. Das ist eine Distanz von 190 Kilometern. Es gibt 6 Meter hohe Flutwellen und es gibt 5 Kilometer Schlammmoore. Dieser Angriff muss also zu bestimmten Zeiten erfolgen. Auch hier gehen wir davon aus, dass dies ungefähr nur im April, Mai oder August möglich sein wird, damit im Grunde alle 3 dieser Übungen real werden.
Basically bring all 3 of those simulations to life. And especially with the amphibious side.
Kommen wir zum Festland. Festlandchina bereitet sich nach Auffassung von Carl Bass intensiv auf einen möglichen Konflikt um Taiwan vor.
Understand the logical progression of what China has done to change their legal system, to change things on the mainland to prepare for war.
China hat sein Rechtssystem geändert, die Dinge auf dem Festland verändert und sich so auf den Krieg vorbereitet. China hat sein Gesetz über Auslandsinvestitionen aktualisiert, was Peking die Macht gibt, ausländische Vermögen unter besonderen Umständen einschließlich Krieg zu verstaatlichen. Im Juni 2021 verabschiedete China ein neues Gesetz zur Bekämpfung ausländischer Sanktionen, das es Peking ermöglichte, Unternehmensvermögen zu beschlagnahmen und Expat-Mitarbeiter einfach festzuhalten, wenn die USA oder Europa Sanktionen gegen China verhängten und wenn die Unternehmen der USA oder Europas diese Sanktionen einhalten. Im April 2023 verabschiedeten die chinesischen Gesetzgeber eine weitreichende Aktualisierung ihres Anti-Spionage-Gesetzes. Dies beinhaltet ein Verbot der Übermittlung von Informationen im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit und Erweiterung der Definition dessen, was nationale Sicherheitsinformationen sein können. Seither gab es eine Flut an Razzien, die verschiedene US-Unternehmen betrafen. Im letzten Monat hat China ein umfassendes außenpolitisches Gesetz verabschiedet, das Pflichten und Verantwortlichkeiten für chinesische Unternehmen schafft, was im Grunde alle chinesischen Unternehmen zu einem Teil der chinesischen Regierung macht. Es gibt Peking die rechtliche Befugnis, das Vermögen einzelner Personen zu beschlagnahmen und sie daran zu hindern, China zu verlassen. Das neue Gesetz macht es in Verbindung mit dem neuen Spionagegesetz für ausländische Unternehmen praktisch unmöglich, sicher in der Volksrepublik China zu operieren.
Which essentially make all Chinese companies extension of the Chinese government. It gives Beijing the legal authority to seize individuals' assets and prevent them from leaving China. The new law, coupled with the anti-espionage law, makes it virtually impossible for foreign companies to operate safely in the PRC.
Auch hier würde ich noch nicht sagen, dass es ein Anzeichen für einen bevorstehenden Krieg ist, denn angesichts der Gefahr von Sanktionen, vielleicht auch aus anderem Grund, sollte man sich natürlich wappnen. Schließlich haben die Chinesen auch Gas gekauft, bevor der Krieg in der Ukraine losgegangen ist. Aber nicht nur das. China investiert auch in die für Kriege erforderliche Infrastruktur.
In Fujian, China's building 18 new air raid shelters, which the province announced and showcased on its website
In Fujian baut China 18 neue Luftschutzbunker, die die Provinz angekündigt und auf ihrer Website vorgestellt und 2 Tage später von der Website entfernt hat, um nie wieder gesehen zu werden. Fujian war sehr stolz auf diese 18 Luftschutzbunker. Für diejenigen unter Ihnen, die sich mit der Geografie Chinas auskennen, das liegt gegenüber von Taiwan. Im März 2023 bauten sie das größte Militärkrankenhaus der Welt, das nach einem Tag auf der Website ebenfalls geografisch gesperrt wurde. Wenn sie also 18 Luftschutzbunker entlang der Küste von Fujian bauen und ein Militärkrankenhaus bauen, das passt zu dem, was Putin tat. Im Juni 2023 führte China seine erste Notfallübung durch, um sicherzustellen, dass es große Stromausfälle in seiner östlichen Region bewältigen kann. Zufällig handelt es sich um die Region direkt gegenüber der Taiwanstraße. Es ist das erste Mal, dass die Nationale Energieadministration eine Notfallübung für großflächige Stromausfälle in allen Provinzen und Regionen durchgeführt hat.
It's the first time the National Energy Administration has held an emergency drill for large-scale power outages across provinces and region.
Das sind sicherlich sehr interessante Datenpunkte, wie auch dieser.
Am 20. Juni wurde 23 Millionen Menschen das Reisen mit dem Flugzeug oder der Bahn verboten und die Kommunistische Partei gab bekannt, dass der Grund dafür eine zu niedrige soziale Bonität sei. Eine Möglichkeit, ihre soziale Kreditwürdigkeit zu verbessern, war die Spende von Blut. Nun, das ist super interessant. Ich denke, als eigenständiger Kommentar ist es nicht so interessant, aber wenn man das in einem Zeitstrahl wie diesen einfügt, zeigt es sich, wie die methodischen Denkprozesse der Kommunistischen Partei sind und was sie tatsächlich zusammenstellen.
Also, der Vorrat an Blutkonserven wird aufgestockt. Das ist in der Tat eines der Warnsignale, auf die schon der KGB achtete. Trotzdem, es sind eben nur Indikatoren und auch das würde mir nicht genügen. Kai Bass hat noch weitere Anekdoten zu bieten.
Im Mai 2022 befahl Xi dem chinesischen Bankensystem, mögliche schwere US-Sanktionen zu bewerten und sich gegen sie zu schützen. Nun, was würde schwere US-Sanktionen auslösen? Das würde meiner Meinung nach bedeuten, dass es nur ein militärischer Schachzug gegenüber Taiwan wäre. Im Mai 2022 befahl Xi außerdem chinesischen Staatsangehörigen im Ausland, ihr Vermögen zu veräußern und ausländisches Kapital zurück nach China zu repatriieren. Im Juni 2022 kündigte Xi an, militärische Operationen gegen Taiwan als, Zitat, Operationen der Streitkräfte und nicht als Krieg einzustufen.
June of 22, in a page right out of Putin's playbook, Xi announced a trial plan outline to classify military operations against Taiwan to be classified as, quote, armed forces operations, not a war.
Tja, Operationen der Streitkräfte, das klingt natürlich deutlich harmloser als Krieg. Kai Bass geht dann genauer ein auf die Maßnahmen auf der finanziellen Seite, die er als Indikation für mögliche Kriegsvorbereitungen auf Seiten Chinas sieht.
Our trade balance with China has basically come down to where it's about a $380 billion trade deficit annually. We have about $850 billion of trade that turns into a $380 billion trade deficit.
Unsere Handelsbilanz mit China weist ein jährliches Handelsdefizit von etwa 380 Milliarden US-Dollar aus. Das ist Geld, das nach China fließt. Das war das Geld, das übrig blieb, als die Chinesen vor Covid um die Welt reisten und Geld ausgaben. Sie müssen Dollar, Euro oder Pfund ausgeben. Diese Zahl war riesig, mehrere hundert Milliarden. Diese Leistungsbilanz ist also eine Art Nettoeinkommen des Staates. Sie werden vielleicht denken, dass ich Verschwörungstheorien anhänge. Aber lassen Sie mich Ihnen das kurz erklären. Wie Sie sehen, tendierte die Leistungsbilanz kurz vor der Corona-Krise in Richtung Null. Denken Sie also einen Moment darüber nach. Die Leistungsbilanz ging auf Null und der Hauptgrund dafür war, dass Sie eine große Handelsbilanz hatten, die zu Ihren Gunsten positiv ausfiel, aber das Geld wieder im Ausland ausgaben. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Leistungsbilanz zum ersten Mal gefährlich unter Null fiel, da tauchte Covid auf. Das war wirklich praktisch für Sie. Die Leistungsbilanz ist direkt wieder auf magische 400 Milliarden US-Dollar Überschuss gestiegen. Vielleicht war es nur reiner Zufall, aber vielleicht war es auch eine perfekt getimte Maßnahme mit einem anderen Ziel.
Boom, it went straight back up to magic, $400 billion. Maybe it was just a pure coincidence, but maybe it was a perfectly timed execution of something else.
Gut, hier kann man wirklich nur spekulieren, wobei sich die Frage stellt, wozu China unbedingt einen Überschuss haben will.
So, if you're running a positive current account, if you have more dollars coming in than going out, what you would be doing with that money is investing it in dollar-based debt at the highest yields with the deepest capital markets in the world.
Wenn Sie also einen Überschuss haben und mehr Dollar einnehmen, als Sie ausgeben, was würden Sie damit machen? Sie würden es in Dollar-Schuldtitel mit den höchsten Renditen und am liquidesten Kapitalmarkt der Welt investieren. Aber was sehen wir? China hat seinen Bestand an US-Staatsanleihen von 1 Billion auf 850 Milliarden Dollar reduziert. Der Punkt ist, dass es sich hierbei um einen nicht finanziellen Schritt handelt. Wenn Sie China regieren würden, würden Sie Staatsanleihen kaufen und nicht verkaufen, es sei denn, Sie versuchen, Ihre Reserven sanktionssicher zu machen?
If you were running China, you'd be buying treasuries, not selling them. Unless you're trying to sanction-proof your reserves.
Und damit nicht genug.
Wenn China mit dem Rest der Welt handelt, erfolgt der Handel in Dollar. Alles, was sie intern tun, erfolgt in Renminbi oder Yuan. Der Dollar ist also wirklich wichtig. Wenn Sie Xi wären und über die Funktionsweise der chinesischen Kapitalmärkte nachgedacht hätten, hätten Sie inländische Kapitalmärkte, die Anleihen und Aktien in Renminbi ausgeben. Dann gibt es chinesische Unternehmen, die Anleihen in Dollar ausgeben. Ein typisches Beispiel dafür sind Dollaranleihen im Wert von etwa 170 Milliarden Dollar, die chinesische Immobilienentwickler ausgegeben haben. Wenn Sie China sind und dabei sind, sich auf einen Krieg vorzubereiten, würden Sie einfach sagen, wissen Sie was, ich werde diese Dollars einfach nicht zurückzahlen. Ich werde mit meinen Dollarverpflichtungen in Verzug geraten und meine Renminbi-Sachen bezahlen, damit es meinen Leuten gut geht.
Genau das haben chinesische Unternehmen in letzter Zeit in der Tat gemacht. Sie haben ihre inländischen Verbindlichkeiten bedient und sie haben ihre ausländischen Verbindlichkeiten nicht bedient. Kommen wir zu den Rohstoffen, bei denen Bas ebenfalls einige interessante Entwicklungen beschreibt. Zunächst die Themen Öl und Gas.
China ist der weltweit größte Importeur von Rohöl und von Flüssiggas. Sie importieren fast 12 Millionen Barrel Rohöl pro Tag, 225 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag. Sie würden also versuchen, diese natürlichen Ressourcen beispielsweise von Ländern auf der ganzen Welt sicherzustellen, die sich möglicherweise nicht an US-Sanktionen halten. Was würden Sie tun? Vermutlich würden Sie in ein Flugzeug steigen. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte landete der chinesische Ministerpräsident in Saudi-Arabien. Vielleicht würden Sie versuchen, Sunniten und Schiiten dazu zu bringen, einander zu lieben und mit dem Iran und dem Irak ins Gespräch zu kommen. Was glauben Sie, was China gerade getan hat? Genau das.
Diese Entwicklung hatten wir bereits sehr intensiv besprochen im Zusammenhang mit dem Thema BRICS und der Frage nach der Zukunft des US-Dollars. Ich finde das nach wie vor eine der interessantesten Entwicklungen in der Welt. Aus der Sicht von China gibt es ein weiteres Problem. Dieses Problem heißt Australien. Konkret geht es um Kohle.
In May of 2023, China's coal imports hit 360 to 380 million tons. That compares with 290 million tons the year before and an all-time record.
Im Mai 2023 erreichten Chinas Kohleimporte 380 Millionen Tonnen. Im Vorjahr waren es 290 Millionen Tonnen. Der bisherige Rekord waren 327 Millionen Tonnen im Jahr 2013. Das ist John Kerrys schlimmster Albtraum, nämlich auf den schmutzigsten und billigsten potenziellen Treibstoff zurückzugreifen für den Fall, dass sie nicht in der Lage sind, dieses Flüssiggas zu bekommen. Chinesische Regionalverwaltungen haben im Jahr 2022 unglaubliche 106 Gigawatt an neuen Kohlekraftwerken genehmigt. Das sind 100 große Kohlekraftwerke, die höchste Zahl seit 2015. Mehr als viermal so viele wie 2021. Denken Sie darüber nach, wohin sich die Welt an der Klimafront entwickelt. Ich kann nicht verstehen, warum Greta Thunberg nie in Peking landet. Die Gesamtkapazität der Kohlekraftwerke, deren Bau erst letztes Jahr begonnen hat, war sechsmal so groß wie die des gesamten Rests der Welt zusammen.
Capacity of coal power plants that started construction, that just began last year, was six times as large as all the rest of the world combined, just to put things into perspective.
In der Tat ermöglicht heimische Kohle China eine größere Unabhängigkeit von Energieimporten. Kein Wunder, dass entsprechend die Kohlekraft ausgebaut wird. Und ja, China setzt auch immer mehr auf Erneuerbare, was bei uns in der Diskussion gerne betont wird. In einem Mix aus Kohle und erneuerbaren Energien versucht China, die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren. Übrigens, China investiert auch massiv in die Atomkraft. Karl Bass blickt dann auch noch auf das Thema der Währungsreserven.
Sie haben im April 8 Tonnen Gold hinzugefügt. Sie besitzen Gold im Wert von etwa 150 Milliarden Dollar. Es ist kein großer Betrag, aber bei 3 Billionen Reserven sind 150 Milliarden nicht zu verachten. Wenn Sie wirklich Zugang zu etwas benötigen, können Sie es an einem Ort verkaufen, an dem die US-Sanktionen nicht eingehalten werden.
Das Ganze ist einleuchtend. Bass hat dann auch noch etwas gesagt zu den Nahrungsmittelvorräten, was ziemlich ähnlich ist zu dem, was wir bereits im Economist lesen konnten.
China hat 20% der Weltbevölkerung und hortet heute fast 70% des weltweiten Getreides. Der Verantwortliche für die Getreidereserven der National Food and Strategic Reserves Administration sagte Reportern erst im vergangenen November, unsere Weizenvorräte können China 1,5 Jahre lang ernähren. Das ist super interessant. Warum sollten sie das tun? Warum sollte man in China einen Weizenvorrat haben, der 1,5 Jahre reicht? Die China Enterprise Grain Reserve Company ist im August 2022 gegründet worden, um die nationalen Getreidereserven zu verwalten.
In diesem Zusammenhang verweist Bass auf die für ihn ungewöhnliche Situation, dass die chinesische Führung die Vorräte an Getreide nicht freigegeben hat, als die Bevölkerung in einigen Städten wegen der Corona-Maßnahmen protestierte.
Wenn Sie über eine Getreidereserve verfügten und Ihre Bürger in einer Ihrer größten Städte am Fenster auf Töpfe und Pfannen schlagen würden, dann würden Sie doch das Lebensmittelreservoir freigeben. Doch das ist nicht passiert. Die Getreidereserven in Shanghai wurden während der extremen Covid-Lockdowns nicht angetastet. Wenn Sie sie dann nicht freigeben, wofür halten Sie sie dann fest? Ich weiß nicht. Vielleicht halten Sie sie für etwas noch Größeres fest.
Zum Schluss seiner Ausführungen kam Bass dann nochmals auf die militärische Ausgangslage zurück und brachte einige, wie ich finde, durchaus beeindruckende Zahlen.
Die letzte faszinierende Statistik, die vom Pentagon gemeldete Anzahl chinesischer Interkontinentalraketenabschussstellen. Im Jahr 2020 gab es 100 Raketensilos. Bis Oktober letzten Jahres stieg die Zahl auf 450. Denken Sie einen Moment darüber nach. Sie hatten im Jahr 2020 100 im gesamten Land. Sie haben diese Zahl in 18 Monaten um 350% erhöht.
Genau aus diesem Grunde kommt Bass wenig überraschend zu dem Schluss, dass China sich im Prozess der Vorbereitung auf einen Krieg befindet.
Wenn Sie also Xi zuhören und lesen, was er sagt, sagt er Ihnen, wohin er geht, er sagt Ihnen, was er tut und er trifft alle Vorbereitungen, die ich treffen würde, wenn ich China regieren würde und wüsste, dass ich in Taiwan einmarschieren würde. Deshalb halte ich es für wichtig, diese Diskussion zu führen. Weiß ich, dass er es tun wird? Ich weiß es nicht. Aber ich nehme ihn tatsächlich beim Wort. Ich halte es für wahrscheinlich, dass er in Taiwan einmarschiert. Ich bin kein Militärstratege oder Analytiker. Ich bin Finanzanalyst. Aber wenn man sich die vielen Schriften auf der sogenannten chinesischen Mauer ansieht, sieht es so aus, als würde alles in eine Richtung gehen.
Was soll man davon halten? In der Tat gibt es einige deutliche Warnsignale. Und es gibt die zunehmende Gefahr eines Unfalls. Genau so hat es auch der Großmeister der Außenpolitik, Henry Kissinger, schon im letzten Jahr beschrieben. Die Financial Times berichtete beispielsweise Folgendes.
Henry Kissinger warnte kürzlich vor der unglücklichen Vorliebe Amerikas, endlose Konfrontationen mit China anzustreben und deutete an, dass hinter der parteiübergreifenden Kritik an China die irrige Annahme steckt, dass Pekings System irgendwann implodieren oder sich in eine Demokratie verwandeln wird. Amerikas Unfähigkeit, den Fortbestand Chinas zu akzeptieren, ist der Kern seiner Ängste vor einem aufstrebenden Rivalen. In ähnlicher Weise erklärt Chinas Fixierung auf Erneuerung, ein Erbe seines Jahrhunderts der Demütigung durch Ausländer, seine Ängste vor einer Eindämmung durch die USA. Zwei unsichere Supermächte stolpern auf einen gefährlichen Zusammenstoß zu.
Zwei unsichere Supermächte stolpern auf einen gefährlichen Zusammenstoß zu. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut für die Welt. Das wäre nicht gut für Europa. Das wäre nicht gut für Deutschland. Gerade Deutschland würde unter solch einem Konflikt massiv leiden. Da könnte man fast sagen, wie gut, dass wir kompetent regiert werden. Dass wir eine Regierung haben mit tiefem wirtschaftlichem Verständnis. Ob das so ist, da habe ich letzte Woche, glaube ich, beim Segelboot-Beispiel schon einige Fragen aufgeworfen. Doch Olaf Scholz kann es nicht lassen. In dieser Woche sagt er zum Beispiel zum Thema Zinsen und Wohnungsbau Folgendes.
Jetzt sind wir bei 4%, weil die Zentralbank tut, was sie tun muss, nämlich die Inflation bekämpfen. Aber 4% Zinsen, Leute, im Westen Deutschlands sind 1972 700.000 Wohnungen gebaut worden. Wisst ihr, wie die Zinsen waren? 9,5%. Und fragt mal eure Eltern, oder wenn sie als Ältere hier sitzen, bei was für Zinssätzen habt ihr eure Häuser gebaut? Bei viel höheren. Da ist gespart worden. Es sind nicht die Zinsen das Problem.
Tja, die Aussage ist historisch korrekt. Damals wurde gebaut, trotz höherer Zinsen. Man muss aber zurückblicken, was sonst noch war. Damals war es deutlich günstiger zu bauen. Die Kosten waren tiefer für Material und Personal. Es gab weitaus geringere energetische Auflagen. Die Genehmigungen waren schneller und die Grundstücke waren billiger. Kurzum, es wurde gebaut, weil die Ertragserwartungen gut waren. Niemand investiert nur deshalb, weil Geld billig ist. Jeder investiert, wenn er einen Gewinn erwartet. Wo stehen wir heute? Bauen ist teuer, kompliziert, langwierig. Und damit nicht genug. Der Staat greift immer mehr ein. Mietpreisbremse, Mietendeckel, die Diskussion über Enteignung von Wohneigentümern, das Gebäudeenergiegesetz, die Auflagen, dass jeder eine Balkon-Photovoltaikanlage montieren kann auf seinem Balkon, auch wenn der Vermieter nicht einverstanden ist, aber der Vermieter letztlich für die Schäden gerade stehen muss, etc. etc. All das schafft Unsicherheit. Unsicherheit bezüglich der künftigen Gewinne. Im Zweifelsfall setzt man diese tiefer an. Denn wer garantiert uns, dass nicht in ein paar Jahren Kevin Kühnert, Janine Wissler und Ricarda Lang Vermieter solidarisch zur Kasse bitten? Kein Umfeld für Investitionen. Das war in den 70er Jahren in der Tat anders. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich weiterhin über Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.